GE Wirtschaftet, der Wirtschaftspodcast aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Gelsenkirchens gute Gespräche, präsentiert von den Arbeitgeberverbänden Emscher-Lippe.
Seit anderthalb Jahren darf ich jetzt hier den Podcast Gewirtschaftet moderieren und ganz viele interessante und auch zum Teil sehr inspirierende Gäste haben in unserem Volk schon ihren Platz gefunden und wir haben ja hier bei uns immer so die Themen Wirtschaft, Politik, Bildung und vor allem wollen wir aber auch wissen, was hinter den Menschen und den Geschichten steckt, die mit der Stadt Gelsenkirchen verbunden werden. Und vor jedem Gespräch bereite ich mich natürlich immer so ein bisschen vor und auch meine Gäste und Gästinnen werden ein bisschen vorbereitet. Aber vor jedem Gespräch bleibt eines auch immer gleich und zwar so ein bisschen die Aufregung und Nervosität. Jetzt muss ich aber sagen, heute ist es wirklich etwas ganz anderes. Denn ich habe einen Gelsenkirchener Jungen als Gast, der zwar nur noch zur Hälfte in Gelsenkirchen wohnt und die andere Zeit in Berlin verbringt, aber er ist schon etwas ganz Besonderes hier in unserem Podcast-Format. Und ich darf ganz herzlich begrüßen und vor allem darf ich sagen, willkommen zu Hause, Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann. Herr Dr. Buschmann, Sie leben in Berlin, Sie leben aber auch in Gelsenkirchen. Wenn Sie nach Berlin kommen oder als Sie zum ersten Mal nach Berlin gekommen sind, wie haben Sie denn den Berliner und Berlinerin Gelsenkirchen beschrieben? Haben Sie so drei Worte oder braucht es ein bisschen mehr?
Ja, die Berliner selber verlieren ja auch gar nicht unbedingt mal so viele Worte. Also die echten Berliner, nicht die Eingewanderten. Aber ich sag mal, so drei Dinge, glaube ich, die uns auszeichnen. Das ist bodenständig sein, ehrlich sein, fleißig sein. Das unterscheidet uns schon, glaube ich, hier in Gelsenkirchen und im Ruhrgebiet schon von anderen Ecken.
Ja, ja. Ich habe im Intro auch gesagt, Gelsenkirchener Jung ist heute zu Gast. Ich glaube, ich darf Sie an dieser Stelle so nennen.
Ja, ja, klar.
Wie viel Gelsenkirchener Jung steckt denn überhaupt noch in Ihnen?
Ja, was heißt noch? Also ich meine, ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe hier gelebt, auch während des Studiums, also nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder und habe hier nach wie vor meine Familie. Ich glaube, wenn man sagt, dieses bodenständig, ehrlich, fleißig sein, glaube ich, steckt das in mir auch drin. Also, also ich gelte ja nicht unbedingt als der Shishi- und Bling-Bling-Minister. Ich glaube, ich fahre das günstigste Dienstfahrzeug in der Bundesregierung. Keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Und als meine Mitarbeiter gefragt haben, ob wir das Büro neu einrichten sollen, habe ich gesagt, wieso, das ist doch alles noch gut. Und hochfahrbaren Schreibtisch brauche ich auch nicht. Ich habe mir einfach ein altes Stehpult ins Büro gestellt. Mhm. Also sozusagen, das bodenständig, glaube ich, steckt in mir drin. Das anständig und ehrlich sein, glaube ich auch. Ich versuche den Leuten nichts vorzumachen. Wenn etwas nicht geht, versuche ich das auch klar zu benennen. Und wenn mir etwas nicht gefällt, was mir eine Kollegin oder ein Kollege sagt, dann versuche ich das höflich, aber bestimmt auch zu sagen. Mhm. Und insofern, glaube ich, steckt das auch in mir drin. Und dieses fleißig sein, was ja hier in der Region Leute auszeichnet, dass sie keine Angst vor harter Arbeit haben. Ja, das soll man nicht über sich selber sagen, aber ich glaube, wir haben schon im Justizministerium relativ viel auf den Weg gebracht und das schreiben auch relativ viele Journalisten, dass wir schon viel und fleißig und hart arbeiten im Justizministerium und dass das auch für den Minister gilt. Also insofern glaube ich, das passt schon.
Ja, Sie haben ja noch hier auch Ihren Wohnsitz in Gelsenkirchen, in Berlin natürlich auch. Beruflich bedingt mussten Sie die Stadt verlassen, aber ich glaube, da gibt es auch schlimmere Orte. Aber ja, der Wohnsitz hier in Gelsenkirchen bedeutet, dass Sie auch noch was von der Stadt mitbekommen. Und Sie sind in Erle geboren, in Gelsenkirchen-Erle geboren, in Buhr dann hinterher auch zur Schule gegangen, haben dort das Abitur gemacht. Das heißt, und wie Sie auch gerade schon gesagt haben, Gelsenkirchener Jung seit Beginn an, seit Geburt an, bekommen Sie die Stadt mit. Und so ganz haben Sie ja den Bezug dazu auch nicht verloren. Was würden Sie sagen, wie hat sich die Stadt in Ihren Augen verändert? früher, heute?
Also das hängt natürlich alles ein bisschen von meinem Alter. Als ich so groß geworden bin und angefangen habe, mich für mein Umfeld zu interessieren, da waren die Probleme des Strukturwandels schon da. Mhm. Was ich natürlich merke, wenn ich mit älteren Menschen spreche, die noch sozusagen in der Euphorie- und Nach-Euphorie-Phase dieser Stadt groß geworden sind, ist der Unterschied natürlich noch größer. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Gelsenkirchen war mal eine wirklich wohlhabende Stadt.
Ja.
Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier richtig Wertschöpfung betrieben. Da war Bayern das Nehmerland, das davon profitiert, dass das hier im Ruhrgebiet ökonomisch die Post abging. Die Leute haben auch gutes Geld verdient. Die Arbeit war hart unter Tage, die hier gemacht wurde. Aber die Leute haben auch gutes Geld verdient und haben das auch ausgegeben. Wir hatten auf der Bahnhofstraße im Gelsenkirchener Süden richtig gute Kaufkraft. Da gab es auch hochwertigen Einzelhandel. Und natürlich, wie gesagt, ich habe das selber so aktiv nicht mehr miterlebt. Aber das ist natürlich der ganz große Unterschied, von dem Ältere erzählen, die auch so ein bisschen dann auch der guten alten Zeit natürlich nachtrauen. Das kann man auch irgendwie verstehen, nur das hilft ja nicht, sich zu beklagen. Was ich deshalb viel mehr unterstreiche als diese Veränderung ist, dass es mittlerweile bei Jüngeren ein immer positiveres Bild gibt zu dem Thema, ich sag mal, Kleinselbstständigkeit. Das klingt jetzt so ein bisschen, das klingt tatsächlich so ein bisschen klein, aber was wir hier ja immer stark hatten, war die großen Arbeitgeber, die vielen Menschen Arbeit gegeben haben. Sprich, es gab wenige Arbeitgeber und ganz viele Arbeitnehmer. Und deshalb war die Arbeitgeberseite vielen auch immer ein bisschen suspekt. Das ist ganz anders als in anderen Regionen. Im Münsterland, da gibt es viele Kleinselbstständige, viel Einzelhandel, Handwerk, viele kleine, mittlere Unternehmen. Und dadurch gibt es eben auch eine etwas gegenüber Konjunkturschwankung, etwas robustere Wirtschaftsstruktur. Und dann verträgt man es auch mal leichter, wenn ein Betrieb zugemacht wird, wenn es ein kleiner ist, wenn ganz viele andere da sind. Und was ich finde, was eine ganz positive Entwicklung ist, dass jetzt im Bereich der Kreativwirtschaft, im Bereich der Digitalwirtschaft jetzt ganz viele kleinere Unternehmen hier auch in Gelsenkirchen an den Start gehen mit gutem Wachstumspotenzial. Und deshalb will ich gar nicht so sehr diesen Unterschied Euphoriephase zu Strukturwandel betonen, sondern eher so diesen Unterschied früher eine ganz starke Fixierung auf die wenigen Großarbeitgeber und sich jetzt eine Veränderung ergibt, dass viele sagen, ich kann vielleicht auch selber was Kleines auf die Beine stellen. Ich werde vielleicht nicht das nächste Google, aber ich werde vielleicht mit 20 Leuten eine Sache machen, auf die ich wirklich Bock habe, von der ich und die Leute leben können und die sozusagen diese Wirtschaftsstruktur ja moderner, resilienter macht. Und das, finde ich, ist eine gute Entwicklung.
Mhm. Kommen wir gleich nochmal darauf weiter zu sprechen. Sie haben eine Sache auch erwähnt, die Kumpel- und Malocher-Mentalität, wie man sie hier im Ruhrgebiet, aber natürlich auch in Gelsenkirchen so schön auch immer wieder betont und dazu holt. Es hat ja auch den Ursprung von damals vom Bergbau, von was sich aber auch generell durchgezogen hat. Und bevor wir nochmal auf das eingehen, was Sie gerade angesprochen haben, würde ich gerne mal von Ihnen wissen, wie beschreiben Sie denn einem Kind Ihren Beruf?
Naja, also überall, wo Menschen zusammenleben, braucht man Regeln. Und dass diese Regeln gut gemacht sind und fair sind, darauf geben wir halt Acht. Das Justizministerium macht nicht jedes Gesetz, aber wir prüfen jedes Gesetz. Und wir wollen, dass die Regeln gut gemacht sind und fair sind und auch den Leuten genug Freiraum lassen, um sich selbst zu verwirklichen. Das wäre so meine ganz einfache Beschreibung dessen, was ich tue.
Und wie sind Sie damals in die Politik gegangen? Sie haben ja, glaube ich, schon sehr früh mit 17 Jahren die ersten Schritte Richtung Politik gesetzt, richtig?
Ja, jetzt muss man unterscheiden, Politik im Ehrenamt und Politik wirklich als Beruf. Und natürlich kann man, wenn man jetzt so sieht, oh, der Marco Buschmann, der ist jetzt Bundesminister, dann erzählt man so eine rückwärts gezogene Linie und denkt, das war alles irgendwie so geplant. Ich will mal Folgendes sagen. Wer in Gelsenkirchen in die FDP eintritt, macht das nicht, weil er glaubt,
dann Landtags-, Bundestagsabgeordneter oder sonst was zu werden, weil das ja eher unwahrscheinlich ist. Offen gestanden bin ich überhaupt der erste Abgeordnete meiner Partei, einschließlich Weimarer Republik und den Vorgängerparteien meiner Partei, den es ja gibt. Sondern das war wirklich die Überlegung, ich möchte was tun. Und da gab es auch einen ganz konkreten Anlass. Ich bin ja auf das Max-Planck-Gymnasium in Buhr gegangen und wir hatten damals eine Englischlehrerin, die Frau Klesener, die hat immer sehr, war also Mitglied im Club der Freunde der klaren Aussprache. Und wir haben damals im Englischunterricht, wollte sie uns einen Film zeigen. Da gab es diese großen Röhrenfernseher und Videorekorder. Also die Datenträger von damals funktionierten mit Magnetband. Und dieser Videorekorder, also man darf sich das wirklich so vorstellen wie im Zeichentrickfilm, der gab seinen Geist auf. Also man kann sich quasi vorstellen, die Rauchwolke kam raus und dann schimpfte sie ziemlich und sagte, Mensch, in anderen Schulformen, da gibt es ganz viel Geld und wir hier müssen mit diesem Schrott arbeiten. Und ich war irgendwie so, weiß ich nicht, was war ich, 16 oder so, und da habe ich gedacht, naja, wenn das so ist, das kann ja nicht richtig sein. Und dann, damals gab es kein Internet, um zu recherchieren. Da bin ich dann ins Schulverwaltungsamt marschiert und gesagt, ich hätte jetzt gerne mal die Zahlen. Es war das Jahr 94. Und dann bin ich mit diesen Zahlen auf so Podiumsdiskussionen gegangen, weil im Jahr 94, da fanden Kommunalwahlen und Bundestagswahlen gleichzeitig statt. Also überall waren so Podiumsdiskussionen, da konnte man überall hingehen. Und dann habe ich den Politikern, wie ich damals auch noch gesagt hätte, mal erzählt, ja, das kann doch nicht richtig sein. Die einen bekommen pro Kopf viel mehr Geld als die anderen. Ist doch unfair. Und dann haben die das irgendwie abgestritten oder sonst was. Und da habe ich gesagt, nee, damit bin ich nicht einverstanden, ich muss mich jetzt irgendwie engagieren. Und dann war es eben so, dann habe ich mir auch mehrere Veranstaltungen unterschiedlicher Parteien angeschaut. Und das, was mich so ein bisschen angezogen hat bei meiner Partei und auch bei der Jugendorganisation meiner Partei, war, dass da nicht so das Patentrezept für alles war, Jammer, Jammer, und die da oben sollen uns helfen, sondern mehr so die Grundhaltung war, was können wir denn eigentlich selber tun? Also was kann ich selber machen, um mein Leben zu verbessern? Was können wir vor Ort tun, um hier gemeinsam unser Leben zu verbessern? Also was können wir dazu beitragen? Und das hat mich offen gestanden so ein bisschen angezogen. Und die Tatsache, dass ich das irgendwann zum Beruf gemacht habe, das war reines Glück oder reiner Zufall, wenn Sie so wollen.
Der Anruf kam.
Ja, das war wirklich so. Also ich habe das immer ehrenamtlich gemacht und dann bin ich irgendwann mit dem Studium fertig gewesen, mit dem Referendariat fertig gewesen. Ich bin ein Anwalt in einer amerikanischen Kanzlei geworden und merkte dann, das ist schon zeitintensiv. Und da habe ich gesagt, einmal kandidierst du noch für den Bundestag. Das war 2009, aber danach wird, glaube ich, gar nicht mehr so viel möglich sein, weil das sind ja schon herausfordernde Arbeitszeiten in meinem Beruf gewesen. Und in diesem Jahr 2009 hat der Guido Westerwelle aber ein total großartiges Wahlergebnis für die FDP geholt. So gut, wie es das noch nie gab. Und plötzlich kam ich mit ganz viel Glück und Zufall als letzter von der Landesreserveliste Nordrhein-Westfalen dann eben doch noch in den Deutschen Bundestag. Und dann hatte ich wieder sozusagen ein bisschen Glück, muss man sagen. Also es war natürlich keine schöne Situation, aber ich habe in meinem Beruf mich viel mit Restrukturierung und sogenannten strukturierten Finanzierung beschäftigt. Das sind also riesige Kreditverträge. Und dann hatten wir plötzlich Finanz- und Eurokrise und plötzlich wurden riesige Kreditverträge geschlossen, um die Währung zu stabilisieren, um einzelne Länder zu stabilisieren. Und dann war ich irgendwie einer von 5, 6 Leuten im Parlament, die sowas vielleicht mal beruflich vorher gemacht haben. Und dann konnte ich wieder helfen. Und dann wurden natürlich Leute da auf mich aufmerksam. Und also es waren ganz viele glückliche Umstände. Und dann passierte wieder was Schlimmes. Meine Partei flog aus dem Parlament raus. Und dann fragte mich der Christian Lindner, ja, du hast ja auch mal Restrukturierung gemacht. Ich vertraue dir, kann es auch ganz gut organisieren. Wollen wir nicht gemeinsam die Partei retten? Da sagt man natürlich nicht nein. Das hat dann auch gut funktioniert. Und das hat mir dann wieder die Möglichkeit gegeben, ein bisschen zu zeigen, was ich kann. Aber das ist alles nicht planbar. Also wenn an irgendeiner Stelle irgendwas anders gelaufen wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich Anwalt, was auch ein schöner Beruf ist. Ja. Das kann man nicht so planen. Also viele Leute denken immer, wenn man irgendwie so ist, Bundesminister ist oder sowas, dass man irgendwie über 20 oder 30 Jahre da seine Karriere geplant hätte. Das geht in der Politik gar nicht. Dafür passieren viel zu viele unvorhersehbare Dinge.
Also, dass Ihr Arbeitsalltag sich jetzt verändert hat, im Gegensatz oder im Gegensatz dazu, dass Sie jetzt vorher Jurist in einer Kanzlei waren und jetzt halt eben Bundesjustizminister sind, das glaube ich sehr wohl. Aber wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag jetzt so aus? Also Sie sagen ja auch ganz klar, das ist jetzt nicht mehr das Gleiche, aber zeitintensiv dürfte beides sein.
Ach, also vom äußeren Rahmen ist es gar nicht so unterschiedlich. Also ich habe als Anwalt in der Woche auch viel gearbeitet und ich habe gesagt, ich will lieber in der Woche mein Zeug fertig bekommen, damit ich dann die Wochenenden möglichst frei habe. Da ist es jetzt ein bisschen mehr geworden. Also in der Woche ist es auch viel Arbeit, aber ich versuche irgendwie so 2 Wochenenden im Monat auch frei zu halten. Das ist so der äußere Rahmen, damit man nicht so ganz präsig im Kopf wird und irgendwann gar nichts anderes mehr sieht. Die Arbeit ist natürlich eine andere. Also als Anwalt ist man einem Mandanteninteresse verpflichtet und das ist ein Partikularinteresse. Das ist auch in Ordnung so, weil auf der anderen Seite Leute stehen, die auch gute Anwälte haben. Als Bundesminister ist man natürlich sozusagen dem Gemeinwohl verpflichtet, muss sich überlegen, funktionieren die Lösungen nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern für das Gesamtsystem. Das ist also, glaube ich, erstmal eine andere Denke. Und das Zweite, was sehr anders ist, ist, als Anwalt findet man ja einen Rechtsrahmen vor. Und der ist buchstäblich Gesetz. Also an dem kann man nichts ändern und mit dem arbeitet man und innerhalb dessen arbeitet man. Als rechtspolitisch engagierter Mensch, also sowohl als Parlamentarier wie auch als Minister, muss man sich ja die Frage stellen, diesen Rahmen, den kann ich jetzt einfach nicht nur hinnehmen, weil theoretisch habe ich die Chance, den auch zu verändern. Also ist dieser Rahmen eigentlich richtig oder gibt es nicht schlauere Rahmen? Also man muss auch, finde ich, Interesse an anderen Rechtssystemen haben. Man muss auch mal schauen, wie machen das unsere Nachbarn in Europa? Wie machen das die Amerikaner, die Australier, die Kanadier, also Länder, die mit uns vergleichbar sind? Und da braucht man, glaube ich, noch eine etwas größere Neugier auf andere Rechtssysteme und muss auch mal ein bisschen mehr Freude haben an diesem, was wäre eigentlich, wenn der Rechtsrahmen eben ganz anders wäre. Das heißt nicht immer, dass jedes Anderssein besser ist. Ganz häufig kommen auch zu dem Ergebnis, nee, das machen wir in Deutschland schon ganz gut, aber diese Bereitschaft, den Rechtsrahmen in Frage zu stellen, den muss man schon mitbringen.
Sie haben gerade auch gesagt, an Ihrer Partei hat Sie interessiert, dass da nicht nur quasi gejammert wird, sondern da wird auch wirklich was verändert, beziehungsweise der Wille ist da, etwas zu verändern. Und kommen wir nochmal jetzt so ein bisschen auf Gelsenkirchen zu sprechen. Hier verändert sich auch gerade einiges oder es wird zumindest angekurbelt. Was glauben Sie denn, was oder beziehungsweise welche Veränderungen würden denn beispielsweise Gelsenkirchen gut tun?
Also ich glaube, ganz wichtig ist so eine Mentalitätsveränderung. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also wir sind ja groß geworden mit den großen Industriearbeitgebern. Ich kenne das noch von meiner Mutter, als ich klein war, hat sie immer gesagt, du musst dir also später einen Job suchen, möglichst bei einem großen Unternehmen, weil man eben dachte, ein großes Unternehmen bedeutet Sicherheit und da kann man dann langfristig bleiben. Und die Tatsache, dass eben auch große Unternehmen Rationalisierungsprogramme machen, das hatte man da so gar nicht vor Augen. Aber das steckte so ein bisschen hier in der Region drin. Wie gesagt, kann man auch niemandem verdenken, weil es lief ja von, ich sag mal, Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte, ja, noch länger als Mitte, ich sag mal, bis in die 70er Jahre oder so End 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, lief es ja wirklich toll für die Region. Und dann eignet man sich ja auch so ein bisschen die Mentalität an. Wenn ich mal groß bin, dann gehe ich zu einem großen Unternehmen und wenn ich da ordentlich meine Arbeit mache, dann habe ich auch mein Auskommen und habe ein schönes Leben. Und deshalb war sozusagen alles, was davon abweicht, so ein bisschen seltsam. Also Leute, die gesagt haben, ich will meinen eigenen Laden aufmachen, die galten ja sofort als ein bisschen verrückt. Ja, das ist so das eine. Und das zweite ist, wir sind groß geworden mit industrieller Massenproduktion. Und das bedeutet, wir haben gelernt, also wenn du dich an quasi die Normen hältst, wenn du Schema F in großer Zahl produzierst, das ist dein Geschäftsmodell. Und was wir jetzt lernen müssen, ist vielleicht auch ab und zu mal den Mut zu haben, das eigene Ding zu machen. Also Stichwort auch weniger Angst vor Selbstständigkeit. Und das Zweite, was wir, glaube ich, ein bisschen lernen müssen, ist, du kannst heute nicht mehr nur 0815 anbieten. Ich will mal ein Beispiel bringen, weil das so abstrakt klingt, weil das haben wir auch in der Politik. Vor ein paar Jahren hatten hier die FDP-Leute, die im Rat sitzen, meine Ratsfraktion, die hatten die Idee, Mensch, lass uns doch mal hier in Gelsenkirchen eine Seilbahn hochziehen, weil das gibt es in keiner anderen Großstadt. Da gibt es auch Fördergelder, da gibt es auch Gutachten, da gibt es auch Leute an den Universitäten, die sich damit beschäftigen. Lass uns das mal machen. Und dann kamen wieder ganz viele, die sagten, ja, ist das so vernünftig und so weiter. Aber ich will mal nur eins sagen, ne? In Wuppertal ist bis heute ein Wahrzeichen der Stadt, ein Transportmittel, das es einfach so nirgendwo anders gibt. Also die Idee, wir machen jetzt einfach mal was, was es nirgendwo sonst gibt und zeigen einfach, wir sind mutig und vielleicht finden das auch Leute interessant und wollen sich das mal angucken. Das war so irgendwie eher verdächtig, weil alle erstmal sofort in so betriebswirtschaftlichen Kategorien gedacht haben, wie viele Leute transportiert man damit und gar nicht so diese Signalwirkung gesehen haben, wir machen hier was, was es sonst gar nicht gibt. Und das kommt daher, dass wir, ich nenne das immer so eine Handbuchmentalität hier noch haben. Wir wollen Sachen ordentlich machen, wir wollen erprobte Wege gehen. Das ist an sich was Sympathisches, aber wenn du immer nur 0815 machst, wie willst du denn Leute davon überzeugen, dass sich hier was verändert und was tut? Ja. Und diese Handbuchmentalität, die müssen wir, glaube ich, ein bisschen hinter uns lassen und uns mal Dinge trauen, die außergewöhnlich sind, um damit positiv herauszustechen. Und das, glaube ich, ist, also ich mag dieses Wort alternativlos eigentlich nicht, aber wenn du, ich sag mal, wenn du eine Stadt bist, der es nicht ganz so prima geht, aber du einen Weg daraus finden willst, musst du irgendwas machen, was besonders positiv heraussticht, weil sonst die Lage sich nicht ändern wird. Und das, glaube ich, diese beiden Dinge, ne? So Selbstständigkeit und die Bereitschaft, auch mal herauszustechen, die müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen lernen, weil wir da wir haben uns so intuitiv so ein bisschen Skepsis dem gegenüber in den letzten 150 Jahren angewöhnt. Das müssen wir, glaube ich, hinter uns lassen.
Ja. Wir hören hier ganz oft, das passt jetzt sehr gut dazu, dass Gelsenkirchen im Wandel ist. Hier passiert ganz viel, hier wird neu gedacht, hier wird gefördert, Bauprojekte, Projekte der Selbstständigkeit. Ich glaube, aktuell das bekannteste Beispiel ist das Kreativquartier in Ückendorf im Süden, ein sehr schönes Viertel, wenn es mal fertig ist. Und Sie sind ja auch dem Thema Bürokratieabbau ein bisschen nahegestanden. Und was wir auch aus den letzten Gesprächen immer wieder mal so mitgenommen haben, ist, oder auch durch eigene Erfahrungen beim Feierabendbierchen, muss man mal ganz klar sagen, dort im Quartier, war immer so die Aussage, ich möchte so gerne und ich habe eigentlich schon meine Pläne fertig in der Tasche, aber man lässt mich nicht. Und weil, das ist ja auch eines ihrer Themen, einfach viel zu viele Schritte in den Behördengängen, in der Bürokratie einfach bestehen, die dann doch hinterher an der Umsetzung ja nicht die Pläne scheitern lassen, aber zumindest sehr verlangsamen. Was machen wir denn damit?
Ja, ich kann das total bestätigen. Ich treffe ganz häufig Unternehmer, die jetzt erfolgreich sind, die aber mir ganz häufig erzählen, wenn sie gewusst hätten, was in der Gründungsphase an sie dazugekommen wäre, dann können sie mir nicht garantieren, ob sie den Schritt sich dann getraut hätten. Das zeigt, wir machen es Leuten in Deutschland zu schwer. Und deshalb würde ich, sagen wir mal, das ist ein kompliziertes Thema, aber ich glaube, drei Dinge müssen wir machen. Wir müssen uns einmal die Frage stellen, brauchen wir eigentlich alle dieser vielen Regeln? Es gibt in Deutschland irgendwie, ich glaube, ungefähr 10.000 Informationspflichten, ja. Und Statistikerwägung, Erhebungen und so weiter und so fort. Also können wir da bundesrechtlich mal den Dschungel lichten? Damit fangen wir jetzt an. Wir haben in Meseberg zwei Dinge beschlossen. In Meseberg war die Kabinettsklausur, einmal das Wachstumschancengesetz und das Bürokratieentlastungsgesetz 4, die Eckpunkte dafür. Und wenn wir das alles umgesetzt haben und das durch den Bundesrat gegangen ist und das in Kraft tritt, dann wird das mehr als doppelt so viel Bürokratie abbauen wie das bislang größte Bürokratieabbaupaket. Also damit haben wir, glaube ich, einen mutigen ersten Schritt gemacht. Das ist das Erste. Also wir müssen einfach mal Masse reduzieren bei der Bürokratie im Bundesrecht. Zweitens, der größte Teil an Bürokratie, den denken wir uns gar nicht in Berlin aus. Ich habe das mal erheben lassen. Ungefähr 57% des Erfüllungsaufwandes, das ist gewissermaßen die Währung bürokratischer Belastung, kommt aus der Umsetzung von EU-Richtlinien. Deshalb treffen wir uns nächste Woche in Hamburg mit dem französischen Kabinett und sprechen dort darüber, ob wir als Frankreich und Deutschland vielleicht auch mal eine Initiative machen, um auf europäischer Ebene Bürokratie abzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen, ja, da will ich auch keine falsche Versprechung machen, aber wenn die beiden größten und mächtigsten Länder in der EU sagen, wir gehen jetzt mal auf die Kommission zu und sagen, es muss weniger werden, passiert da auch was. Aber es gibt auch etwas Drittes und das wird häufig auch übersehen. Es gibt ja nicht nur das Gesetze machen, es gibt auch den sogenannten Gesetzesvollzug. Also wie setze ich die Gesetze um? Und da finde ich, müssen wir auch kunden- und serviceorientierter werden. Es kommt zum Beispiel immer mal wieder vor, dass unterschiedliche Stellen den Leuten sagen, die eine Stelle sagt, du musst links rumgehen, die andere sagt, du musst rechts rumgehen. Also ich bringe mal einfach das Beispiel, ich war neulich in Hessen unterwegs. Da hörte ich von einem Bäckermeister, da kam also erst die Berufsgenossenschaft und hat gesagt, in deiner Backstube ist der Boden zu glatt, da können die Leute ausrutschen. Und dann kam eine Woche später das Gesundheitsamt und sagte, dein Boden ist, der ist zu rau. Also der muss glatter werden, weil da sammeln sich Mehlreste. Also die eine Stelle sagt linksrum, die andere Stelle sagt rechtsrum. Und der arme Bäckermeister sagt, sag mir doch einfach, ich will mich rechtskonform verhalten, ich will das ordentlich machen, aber in Wahrheit will ich mich mehr um Brot und Brötchen kümmern und meine Kunden als um die Frage, wie muss jetzt der Boden mal. Sagt mir doch einfach, wie ich es machen soll, damit ich meine Ruhe habe. Aber wenn mir der eine sagt, mach glatter und der andere sagt, mach rauer, dann werde ich verrückt. So, und das hat ein bisschen was mit dem Gesetzesvollzug zu tun. Und deshalb hatten wir hier auch mal vor Ort, um da wieder ein bisschen Werbung machen hier vor Ort, hatten wir als FDP mal die Idee, dass wir in der Stadt Gelsenkirchen so eine Art Verwaltungslotsen machen. Das heißt, einmal ein Mensch, der ein Ansprechpartner ist für kleine Betriebe und denen sozusagen einmal sagt, was die tun müssen, aber umgekehrt die verschiedenen Anforderungen der ganz unterschiedlichen Ämter auch mal an einer Stelle konsolidiert und einmal vorher die Frage stellt, bevor man das den Leuten überbietet, passt das eigentlich alles zusammen, was wir von den Leuten wollen? Und wenn da Widersprüche drin sind, das nochmal in die Montagehalle zurückgeht und sagt, Mensch, Freunde, überlegt euch doch mal was. Ihr könnt den Leuten nicht sagen, linksrum und rechtsrum gleichzeitig. Das geht nicht. Und das ist eine Frage des, ich sag mal, serviceorientierten Gesetzesvollzugs. Können wir in Deutschland auch besser werden.
Da gehe ich auch mit Ihnen aus dem privaten Denken heraus. Ja, so ist das. Also machen, umsetzen, davon glaube ich, das ist auch deutlich spürbar, sind Sie absolut von überzeugt, dass man das auch wirklich tun muss, was man sich vorgenommen hat. Wie viel steckt denn davon jetzt schon so in Ihrem Alltag? Also was sagen Sie gerade, woran wird konkret gearbeitet? Woran kann man sich darauf freuen, dass sich hier was ändern wird?
Also sozusagen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei diesem Wachstumschancengesetz, bei diesem Bürokratieentlastungspaket 4 werden wir einfach mal Masse wegschaffen. Da muss man weniger lange Buchungsbelege aufbewahren, da muss man weniger Zettel und Formulare ausfüllen. Trotzdem wird es auch danach immer noch viel Bürokratie geben. Deshalb sage ich immer, das ist nur der erste Schritt. Worüber ich mit dem Robert Habeck gerade spreche, ist zum Beispiel das Vergaberecht zu vereinfachen für all diejenigen, denen das nicht sagt. Es gibt ganz viele kleine und mittlere Betriebe, die sagen, ich melde mich gar nicht mehr auf öffentliche Ausschreibungen, weil das Verfahren so kompliziert ist, so lange dauert. Das bindet bei uns viel zu viele Kapazitäten und das ist natürlich nicht gut, weil das führt zu, jetzt kommt ein schreckliches Wort, zu bürokratieinduzierter Konzentration. Das bedeutet, die Bürokratie ist so kompliziert, zum Beispiel in Vergabeverfahren, dass nur noch Großunternehmen da mitmachen. Und deshalb machen die dann natürlich mehr Umsatz und dann saugen die Großen immer mehr von dem Geschäft auf, das auch kleinere und mittlere machen können. Das finde ich nicht gut, weil ich davon überzeugt bin, so eine Wirtschaftsstruktur mit vielen kleineren und mittleren, die ist resilient, robuster, auch ein bisschen menschlicher offen gestanden, dass ich das eigentlich sympathischer finde. Und dann sollte es die Bürokratie nicht dazu beitragen, dass es da immer mehr Konzentration bei Großen gibt. Das ist der eine Punkt. Die Kommunen allerdings, die ächzen auch darunter, Mir sagen ganz viele Bürgermeister, Oberbürgermeister, dass sie in den letzten 10 Jahren das Personal verdoppeln und verdreifachen mussten, das sich um so Ausschreibungen kümmert, weil es so kompliziert geworden ist. Und das finde ich auch schlecht, weil da wäre mir lieber, dass die Leute sich im serviceorientierten Gesetzesvollzug darum kümmern, dass die Gewerbetreibenden klare Handlungsanweisungen bekommen, anstatt irgendwie linksrum und rechtsrum gleichzeitig. Das ist so ein Punkt, den wir machen wollen. Wir wollen an die Informationspflichten rangehen und der ganz große Wurf würde wirklich gelingen, wenn wir es, wie ich vorhin schon sagte, mit den Franzosen mal schaffen, auf europäischer Ebene Bürokratie zu reduzieren, weil da wird seit ganz vielen Jahren drüber gesprochen. Seit mehr als 10 Jahren, vor mehr als 10 Jahren gab es den berühmten Stoiber-Bericht. Da hat man den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zum Beauftragten der Europäischen Kommission für Bürokratieabbau gemacht. Und der hat sich dann damit beschäftigt. Und der hat wirklich auch einen guten Bericht geschrieben. Aber davon ist nichts umgesetzt worden. Und jetzt muss da mal wirklich man sich drum kümmern, dass da was passiert. Das wollen wir vielleicht jetzt mal mit den Franzosen anschieben. Und ich glaube, da freue ich mich schon drauf. Das heißt jetzt nicht, dass innerhalb von einer Woche alles besser wird. Das ist naiv und wer den Leuten das verspricht, der ist unseriös. Aber dass wir in absehbarer Zeit wirklich hier spürbar Bürokratie Stück für Stück reduzieren, das glaube ich schon. Und da freue ich mich auch drauf.
Ja, das sind doch gute Aussichten. Wir nehmen Sie beim Wort.
Ja, sehr gerne.
Jetzt haben wir ganz viel über die Arbeit gesprochen und man hört ja auch heraus, es ist noch was zu tun, aber es geht vorwärts und dadurch, dass Sie sagen, Sie freuen sich auch auf die Veränderung, glaube ich, kann man auch erahnen, da passiert jetzt auch einfach wirklich was und das, was sich verändern wird, das macht nicht nur Ihnen Freude, sondern auch die, die davon dann hinterher natürlich auch noch profitieren. Wenn Sie mal nicht arbeiten, wie verbringen Sie denn dann Ihre freie Zeit?
Ja, so, also das Wichtigste ist natürlich, dass ich Zeit mit meiner Frau verbringen kann. Die arbeitet auch in leitender Funktion und die Terminkalender sind halt beide voll. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir Zeit füreinander haben. Und ansonsten, ja, ich lese ganz gerne. Das mache ich, wo auch immer ich Zeit dafür habe. Und ich mache in meiner Freizeit, wenn ich dazu komme, ab und zu auch ein bisschen Musik. Das mache ich irgendwie seit meinem 14. Lebensjahr, schreibe ich Musik. Elektronische Musik viel, aber also da bin ich jetzt nicht auf ein Genre festgelegt. Das ist einfach das schönste Hobby der Welt, finde ich.
Und ich weiß, dass Ihr Vater, glaube ich, Fußball interessiert war. Gibt es denn bei Ihnen am Frühstückstisch auch das Thema Schalke? Weil was anderes gibt es ja gerne.
Also am Frühstückstisch weniger. Das ist mehr so im Dienstfahrzeug. Ich bin ja ein sehr toleranter Mensch, deshalb habe ich einen persönlichen Referenten, der Dortmunder ist.
Ich hörte davon.
Ja, also so tolerant bin ich. Und dann ist das Thema Derby und Schalke und Dortmund natürlich regelmäßig auf der Agenda.
Ja, jetzt gerade aktuell ein bisschen schwierig, glaube ich.
Ja, im Moment gibt es keine Derbys, hat, aber wir arbeiten ja daran,
wir arbeiten dass es daran, bald dass wieder, wieder dazu kommt. Ja, genau. Seit den jungen Jahren, haben Sie jetzt gerade schon gesagt, machen Sie auch Musik und. Aber knüpfen wir nochmal bei der Schulzeit auch so ein bisschen an. Max-Planck-Gymnasium war es, wo Sie Ihr Abitur gemacht haben. Und dann aber auch zum Studieren die Stadt verlassen haben. Ich glaube, das ist auch so der normale Werdegang von allen Schülern und Schülerinnen, die wir hier so haben. Erstmal vielleicht auch so ein bisschen austesten, was die Welt noch so zu bieten hat. Und worauf ich eigentlich zu sprechen kommen möchte, ist, das moderne Bildungssystem ist für Sie auch ein Thema. Und vielleicht mal so auch so als Einschätzung, wie modern ist denn das Bildungssystem aktuell?
Ja, also ich sage mal, vordergründig heißt für viele modernes Bildungssystem, dass da alles digital ist und alle ein Tablet haben. Das ist auch richtig. Also digitale Technologie bietet natürlich Chancen auch auf individuelleres Lernen. Ja, es gibt ganz tolle Lernsoftware, die sich sozusagen auch individualisiert, die dann analysiert, wo sind Stärken und sind Schwächen, wie kann man Schwächen abbauen, wie kann man die Stärken weiter fördern. Und das muss auch passieren. Ich glaube allerdings, dass modernes Bildungssystem auch eins akzeptieren muss, und ob man das modern oder altmodisch nennt, ist vielleicht im Auge des Betrachters. Bildung kann nicht nur Fakten vermitteln, sondern muss auch bestimmte so Grundhaltungen zum Leben vermitteln. Und was meine ich damit? Es gibt hier in Gelsenkirchen ganz tolle Projekte. Nehmen Sie mal die Talentscouts zum Beispiel. Und was machen die? die vermitteln ja gar nicht in erster Linie Fakten, sondern die gehen zu Leuten hin und machen ihnen erstmal Mut. Und zweitens vermitteln sie ihnen auch, dass, okay, du kannst was, du hast ein Talent, trau dir was zu, aber offen gestanden, beim ersten Widerstand, gib nicht auf. Es ist auch anstrengend. Und da gibt es ganz viele Initiativen. Ich habe mal hier in Gelsenkirchen einen Menschen kennengelernt, der hat dann Jungs, die auf der Straße viel Unsinn gemacht hat, irgendwann so eine Sanitäterausbildung verpasst und hat ihm dann einfach anlässlich dessen beigebracht, ihr müsst aber pünktlich sein, wenn ihr hier was lernen wollt. Und dann haben die so Sekundärtugenden gelernt und mit den Sekundärtugenden, also dieses Pünktlichsein, Hausaufgaben machen, und dann sind automatisch auch die Schulleistungen nach oben gegangen. Und ich finde, deshalb, modernes Bildungssystem braucht beides. Wir brauchen natürlich moderne Technologie. Wir brauchen deshalb auch eine gute Ausstattung der Schulen. Ich finde das deshalb auch super, dass die Bettina Stark-Watzinger dieses Startchancenprogramm jetzt an den Start gebracht hat, wo ja insbesondere auch Schulen in Städten wie Gelsenkirchen profitieren sollen. Also dass man gerade dort auch eine gute Ausstattung braucht, wo die Kinder vielleicht von Haus aus nicht die besten Ausstattung so mitbekommen. Aber wir müssen auch, was die Inhalte angeht, sagen, also Leben kann auch mal anstrengend sein. Man muss eben auch ein bisschen auf ein anstrengendes Leben vorbereiten. Man muss auch mal lernen, mit Widerständen und Enttäuschungen umzugehen und nicht eben sofort den erstbesten Notausgang zu suchen, um sich selber einzureden, ich kann das nicht. Und das, ob man das modern oder altmodisch nennt, ist mir relativ egal. Ich glaube einfach, dass man es braucht im Leben. Deshalb müssen wir es auch vermitteln.
Absolut. Auch die Arbeitgeberverbände haben einen Bildungsbereich und arbeiten hier mit lokalen Partnern sehr eng zusammen, um halt eben auch die Soft Skills einfach zu vermitteln, die, wie ich auch finde, gar nicht altmodisch sind, sondern einfach, ja, immer noch genauso wichtig sind, wie sie es damals schon waren. Und ich glaube auch, dass wir in der aktuellen Zeit da so ein bisschen das Feingefühl auch für verloren haben. Also manchmal, oder ich wurde zum Beispiel auch mal gefragt, wie soll ich denn noch pünktlich sein, wenn ich gar keinen richtigen Arbeitsrahmen mehr habe, sondern als Auszubildender beispielsweise schon Gleitzeit kennenlernen oder im Homeoffice arbeiten kann oder wie auch immer. Also diese klassischen Wege auch erstmal ins Berufsleben, hinterher dann auch einzusteigen. Auch da merken wir einfach immer mehr, da muss noch was getan werden. Auch wieder der Fokus drauf gesetzt werden.
Ja, es hat ja auch ein bisschen was einfach mit Charakterbildung zu tun. Das hat ja nicht nur was mit Beruf zu tun. Also in jedem Leben gibt es auch Enttäuschung. Ja, ne? Also wenn man in der Schule sich verliebt, ja, wird es auch nicht immer sofort erwidert, ist schon ein kleiner Stich ins Herz. Ja, wenn man Fußballstar werden will, aber irgendwann feststellt, ne, obwohl ich viel übe, reicht es nicht, muss man auch damit klarkommen. Und trotzdem muss man irgendwie seinen Weg finden, wo man irgendwie gut ist und wo man sich hinterklemmt und wo man dann merkt, da kann ich was bewegen. Und diesen Suchprozess erfolgreich zu durchlaufen, ohne dabei aber frustriert und enttäuscht zu sein, dass nicht jede Idee sofort zum Mega-Durchbruch bringt. Ja, ich habe auch früher geträumt, ach, wie schön wäre es, wenn ich eines Tages wie John Williams ein großes Orchester dirigiere und für große Hollywood-Produktionen die Musik schreibe. Aber es ist halt ein Hobby geworden und zu mehr wird es wahrscheinlich auch nicht reichen. Das muss aber nichts Schlimmes sein, sondern man lernt ja auch dadurch etwas für sich selber. Und diese Erfahrung, ne, dass nicht alles gelingt, aber dass das nicht heißt, dass nicht trotzdem etwas geht, und dran zu bleiben und das, was man dann wirklich will, auch mit Nachdruck zu verfolgen und sich dann dahinter zu klemmen und dass das auch mal anstrengend ist, ja. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lernerfahrung, weil wenn man das nicht macht und dann immer von den ersten Widerständen sich so enttäuschen lässt, dass man sich zurückzieht, dann wird es ganz schwer im Leben, glaube ich. Ja. Und deshalb müssen wir das jungen Menschen positiv beibringen, nicht mit Druck oder so, aber als ein positives Element der Charakterbildung.
Wir haben aktuelle Zahlen vorliegen. 318 Jugendliche haben in diesem Jahr in Gelsenkirchen keine Ausbildung gefunden, also sind keinen Beruf angetreten. Unbesetzte Ausbildungsstellen in Gelsenkirchen 396. Eigentlich haben wir genug, um alle zu versorgen. Aber also mir tut es im Herzen weh, wenn ich höre, dass in der eigenen Heimatstadt, die eigentlich Plätze hat und Möglichkeiten schafft, um ins Berufsleben zu starten, ja, keine Nachwuchskräfte findet. Das macht schon was mit einem. Zumal wir haben ja jetzt auch gerade schon ein bisschen über die Wirtschaft hier gesprochen, über das Umdenken und vielleicht auch mal ein bisschen, ja, sich mehr trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder wie auch immer. Aber vielleicht auch mal so an Sie die Frage, macht Sie das nicht auch traurig? Also ich
ja,
finde
total.
Das echt schlimm. Ja.
Ja, total. Vor allen Dingen, weil es ja zeigt, dass wir sozusagen ein großes Problem überwunden haben. Früher war ja im Ruhrgebiet das Thema konjunkturelle Arbeitslosigkeit. Also weil kein Bedarf an Arbeitskräften da ist, stehen ganz viele auf der Straße, die eigentlich könnten und wollten. Genau. Mittlerweile haben wir Arbeitskräftemangel, auch im Ausbildungsbereich. Und was wir jetzt haben, nennen ja Volkswirte strukturbedingte Arbeitslosigkeit. Also dass das Angebot an Arbeits- und in dem Fall Ausbildungsplätzen und die Nachfrage nicht zusammenpassen, weil man natürlich schon irgendwie auch einen Schulabschluss braucht und bestimmte Basisqualifikationen braucht, damit man auch ausbildungsfähig ist. Und das näher zusammenzuführen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Es zeigt aber eben auch eine andere Sache, um die wir uns auch in der Bundesregierung kümmern. Wir haben eben nicht nur keine konjunkturelle Arbeitslosigkeit mehr, sondern wir haben wirklich breitflächigen auch Fachkräftemangel. Und natürlich ist das Beste, wenn wir dafür sorgen, dass möglichst alle jungen Menschen hier, ich sag mal, einen Schulabschluss haben, so dass sie auch ausbildungsfähig sind. Darum müssen wir uns kümmern. Diese Lücke müssen wir schließen und da müssen sich auch alle klugen Leute überlegen, wie kann man das machen, sei es eben, indem man vielleicht auch eine andere Form von Lehrkräften nochmal braucht, die eben zum Beispiel bestimmte Haltungen vermitteln. Ich sprach vorhin davon, ich glaube gar nicht, dass diese jungen Leute alle intellektuell dazu nicht in der Lage sind, einen Schulabschluss zu machen, die aber vielleicht vom Elternhaus diese Basishaltung, ich bin morgens einfach pünktlich in der Schule und ich muss auch einfach jeden Tag dahin gehen. Das ist nicht ein Angebot, das man mal annehmen kann, sondern dass es eben auch Schulpflicht gibt. So ist es ja eben.
Verantwortung für sich selbst auch.
Und dass man die Verantwortung auch übernimmt, auch sich mal vielleicht auch in den Hintern zu treten, sage ich mal ganz flapsig. Wenn man den Dreisatz nicht sofort hinbekommt, dann muss man sich halt zu Hause vielleicht noch mal 2-3 Stunden hinsetzen und üben, bis dann der Groschen gefallen ist. Das geht, glaube ich, jedem im Leben so. Darüber muss man nachdenken. Oder ob man also auch noch mal zusätzliche, sagen wir mal, Übergangsangebote macht, dass man die Leute noch mal nachqualifiziert. Das müssen wir alles machen. Aber wir müssen uns auch darum kümmern, wie wir an Arbeitskräfte kommen. Das ist jetzt weniger was im Ausbildungsmarkt, sondern mehr im regulären Arbeitsmarkt, wie wir dafür sorgen können, dass alle Arbeitsplätze, die da sind, auch besetzt werden können. Weil nichts ist natürlich frustrierender, als wenn man feststellt, ich habe mich jetzt beispielsweise selbstständig gemacht, ich habe jetzt ein Unternehmen aufgebaut, ich habe auch Kunden, ich habe auch die Nachfrage, aber ich schaffe es einfach nicht, die Nachfrage nicht zu bedienen, weil ich die Leute nicht finde. Das ist natürlich mega frustrierend. Und da kümmern wir uns zum Beispiel mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz drum, dass es leichter wird für Leute, die Qualifikationen haben, auch die zum Arbeiten kommen wollen, dass die leichter auch nach Deutschland kommen.
Wenn Sie sich damals nicht für ein Jurastudium entschieden hätten, hätten Sie eine Ausbildung gemacht? Und wenn ja, welche?
Ja, also ich habe natürlich wie jeder kleine Junge ganz viele Fantasien durchlaufen, von Lokomotivführer über Feuerwehrmann, Polizist und so weiter und so fort. Und das war natürlich alles total spannend. Ich habe auch mal ein Praktikum gemacht in der Schule in einem Musikalienhandel. Also da standen dann all die Geräte, die ich mir nie leisten konnte. Das war natürlich auch ganz toll. Dann konnte ich immer in der Pause mit teuren Synthesizern spielen, die ich mir nie hätte erlauben können. Ich habe auch mal überlegt, als ich in der 7., 8., 9. Klasse war und dann irgendwie so Freude an Musik hatte, irgendwie Tonmeister oder sowas zu werden. Aber am Ende bin ich dann halt doch bei Jura gelandet.
Ja. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange miteinander weitersprechen. Ich finde das total interessant und mir sind, so während Sie gesprochen haben, noch zahlreiche andere Fragen eigentlich in den Sinn gekommen. Aber ich weiß, dass Sie, noch was zu tun haben und noch nicht die freie Zeit ruft. Aber ich würde gerne, bevor wir uns verabschieden, Ihnen noch 3 Fragen stellen. Und das ist so bei uns üblich im Podcast, dass man die letzten 3 Fragen gestellt bekommt von mir, die etwas persönlicher werden. Ein bisschen was durfte ich Ihnen ja jetzt heute auch schon entlocken. Und zwar, Gelsenkirchen hat auch schöne Ecken. Welche zählt für Sie dazu?
Ja, das ist natürlich der Park in Schloss Berge, da gehe ich gerne joggen und spazieren. Aber auch hier der Stadtwald ist natürlich schön. Einfach weil ich in Burg wohne, bin ich halt ganz viel im Schlosspark.
Wenn Sie kein Bundesjustizminister mehr sind, werden Sie dann doch noch DJ?
Ja, das denken immer viele, also weil ich elektronische Musik produziere, aber DJ legt ja auf. Also wenn ich vor Turntables stehen würde, ich wüsste gar nicht, wie man damit umgeht. Also ich kann Musik produzieren, ich kann sie schreiben, aber ich kann gar nicht so toll auflegen. Das heißt, mit der DJ-Karriere wird es wahrscheinlich nichts werden.
Aber zu finden sind Sie auf Soundcloud. Und das darf ich sagen, weil das, ich glaube, in fast jedem Interview fällt es, dass man Sie auf Soundcloud finden kann.
Richtig? Ja, das ist MB Sounds, heißt da das. Pseudonym ist ja Quatsch, weil da weiß ja mittlerweile jeder, wer dahinter steckt. Aber ich bin gar nicht der Einzige. Herr Blinken, der amerikanische Außenminister, macht auch Musik. Den kann man bei Spotify finden. Und mein tschechischer Justizministerkollege, der ist auch Rock'n'Roller, der hat uns alle mal mit seiner Band mit E-Gitarre begrüßt. Ja. Mir sind ja musikalische Politiker sehr sympathisch, weil es gibt ja diesen alten Satz, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder, also Menschen, die Freude an Musik haben, das können keine schlechten Menschen sein.
Ich finde das auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Und die letzte Frage ist, wenn Sie mal nicht mehr in Berlin wohnhaft sind, wird dann Gelsenkirchen wieder die alleinige Heimatstadt für Sie?
Ja, ich kann mir das natürlich gut vorstellen. Es wird ein bisschen damit zusammenhängen, was ich danach beruflich mache. Ne? Also das gilt ja für viele, aber das, also ich bin hier geboren, mein Herz hängt an der Stadt, meine Mutter lebt hier, mein Bruder lebt hier, ich habe hier auch meine Wohnung, versuche so häufig wie möglich hier zu sein. Aber ich bin ja noch relativ jung, Politik macht man nicht ewig, also ich werde nicht als Rentner aus der Politik vermutlich ausscheiden, sondern noch was anders machen. Müssen wir mal schauen, wohin mich das Schicksal verschlägt.
Vielen Dank fürs Gespräch, schön, dass Sie heute da sind.
Tschüss.